Du möchtest wissen, welche 6 konkreten Faktoren dafür sorgen, ob du ein attraktiver Arbeitgeber bist und welche von diesen 6 Faktoren zusätzlich noch relevant sind, ob Mitarbeitende langfristig in deinem Unternehmen bleiben, dann ist die heutige Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Jobs der Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Dieser Podcast soll dich dabei unterstützen, mit Leichtigkeit die Mitarbeitenden für dein Unternehmen zu finden, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Schön, bist du heute hier dabei. Ja, und in der heutigen Folge soll es eben um das Thema Employer Branding oder auf Deutsch Arbeitgeberattraktivität, aber auch Mitarbeiterbindung gehen. Und dazu habe ich mit dem Peter Senn, Dozent und Professor an der Hochschule Luzern, ein interessantes Gespräch geführt. Und ich wünsche dir jetzt ganz viele gute Erkenntnisse mit dieser Folge von der Jobster Recruiting Show. Mein heutiger Gast ist Studiengangleiter an der Hochschule Luzern im Departement für Wirtschaft. Dort befasst er sich unter anderem mit den Themen Fachkräftesicherung und was Unternehmen konkret machen können, um die Mitarbeiterbindung im Unternehmen zu erhöhen. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm reden. Ganz herzlich willkommen im Podcast, Peter Senn.
Danke vielmals dir, Raphael Egli, für die Einladung.
Peter, stell dich doch zum Einstieg mal unserem Publikum kurz vor. Was machst du konkret und wie hat dein beruflicher Werdegang bis jetzt ausgesehen?
Ja, sehr gern. Ich bin ursprünglich Erziehungswissenschaftler. Habe also Pädagogik studiert vor, das ist auch schon eine Zeit her, 35 Jahre. Und in dem Sinn dann quasi nebendran auch noch Betriebswirtschaft und Unternehmensführung gemacht und dann im Thema Change Management dissertiert, promoviert. Und bin dann nachher eigentlich in 3 Branchen tätig gewesen. Einerseits in der SBB, in der Führungskräfteausbildung, am Schluss dann als Leiter Berufsbildung in der SBB, dann in der Versicherungsbranche als Leiter Personal- und Organisationsentwicklung in der Funktion Mitglied der Direktion der CSS-Versicherung. Ja, und eingestiegen bin ich eigentlich ganz ursprünglich damals in der Verwaltung als Mitglied von einer Geschäftsleitung von einer Bildungsdirektion. Heute bin ich, wie du richtig gesagt hast, tätig an der Hochschule Luzern Wirtschaft, habe dort eine CAS Change Management entwickeln und jetzt auch leiten. Neben dem Weiterbildungsprogramm CAS Change Management leite ich auch den CAS Coaching als Führungskompetenz. Und jetzt eben haben wir, wie du vorhin auch schon angetönt hast, auf Basis der Studien, die wir durchgeführt haben, zum Thema Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeiterbindung und Rekrutierungserfolg, haben wir jetzt einen neuen CAS entwickelt, der heisst Fachkräftesicherung, der dann im September startet.
Ja, über das Thema Fachkräftesicherung und Mitarbeiterbindung bin ich auch auf dich aufmerksam geworden oder habe ich quasi so ein bisschen noch detaillierter kennengelernt. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Ja, das ist eigentlich schon recht eine lange Geschichte, wenn ich dem so sagen darf. Da hat mich damals der Gaudenz Zemp, der Direktor vom Gewerbe- und KMU-Verband vom Kanton Luzern, vor 5 Jahren angesprochen, dass eigentlich sie jedes Jahr im Herbst so ein KMU-Barometer durchführen mit ihren 15.000 Mitgliedern KMUs vom Kanton Luzern. Und sie eigentlich seit Jahren immer so eine Hauptherausforderung feststellen nach diesen Befragungen, nämlich Umgehen mit dem Fachkräftemangel. Ja, und er hat uns dann eigentlich gebeten, den zu unterstützen und auch Modelle zu entwickeln, theoretisch fundiert, wie man kann quasi ja mit Fachkräftemangel sinnvoll umgehen, was dann entsprechend Fachkräftesicherung alles braucht. Und jetzt sind wir eigentlich seit 5 Jahren dran, da den KGL, den Verband von der KMU-Gewerbe vom Kanton Luzern zu unterstützen in dem Thema.
Du hast es schon angesprochen, gleich vielleicht noch einmal zusammengefasst, den Arbeitsmarkt Aus deiner Perspektive, wie hat sich da die letzten Jahre verändert?
Ja, vielleicht kann man die Frage so beantworten, dass man einfach mal die Zahlen vom Bundesamt für Statistik nimmt, die eigentlich aufzeigen, dass sich ja in den letzten 10 Jahren mindestens das Arbeitskräftedefizit jährlich eigentlich immer wieder ausgewiesen hat. Oder anders gesagt, jedes Jahr sind eigentlich zwischen 20 und 30.000 Personen in der Schweiz mehr aus dem Arbeitsmarkt austreten als eintreten. Das eben führt zu einem kumulierten gesamten Arbeitskräftedefizit, wo man sagt, das sind ungefähr gegen 300.000 Menschen in der Schweiz im Jahr 2023. Und man geht davon aus, dass eigentlich ohne Gegenmaßnahmen das Arbeitskräftedefizit in 10 Jahren bei 700.000 Menschen wird sein. Dass wir also, man kann sagen, die nächsten 20, eher aber die nächsten 40 Jahre, als Unternehmen mit deren Herausforderung Fachkräftesicherung werden müssen umgehen. Also die Idee, wenn ich etwa von der KMU höre, dass sie mir sagen, hey Peter, jetzt reden wir irgendwie seit gefühlt 20, 30 Jahren von dem Fachkräftemangel, das wird jetzt schon irgendeinmal vorbei sein, oder? Da ist eher der Wunsch Vater vom Gedanken, wenn man jetzt an die statistische Realität denkt auf dem Arbeitsmarkt.
Du hast es angesprochen jetzt eben der demografische Wandel, der dazu führt, dass es eben per se einfach weniger Fachkräfte auf dem Markt hat, 20 bis 30.000 pro Jahr. Siehst du noch andere Faktoren, wo das Thema Fachkräftemangel zusätzlich verschärft?
Ja, also es ist natürlich schon so, dass man einerseits externe Faktoren hat außerhalb von den Unternehmen, wo dazu führen, dass der Fachkräftemangel verschärft wird. Also beispielsweise Berufsbilder, wo sich extrem verändert im Rahmen von der Technologisierung, gerade was IT-Fachspezialisten anbelangt, wo stark gesucht sind natürlich. Dann ist es so, dass auch im Gesundheitswesen Entwicklungen gesellschaftlicher Art einfach von der Leistungsbedürfnisse, wo die Gesundheitsinstitutionen müssen erfüllen, eigentlich das sättige verändert die Rahmenbedingungen dazu führen, dass einfach auch dort wirklich mehr Personal braucht, anders qualifiziertes Personal braucht im Gesundheitswesen, beispielsweise in der Pflege, aber auch eben, wenn man dann eben auch jetzt Richtung Überalterung geht von der Gesellschaft, braucht es natürlich auch viel mehr Ressourcen im Betreuen von älteren Menschen. Ja, man hat auch gesehen, dass gerade jetzt die Tendenzen, dass natürlich viele junge Leute nicht mehr so sich wollen, sagen sie manchmal im Gewerbe, sie wollen sich nicht mehr die Handdreckig machen, sie wollen lieber in die Schule und dann studieren oder mindestens dann eine Berufslehre machen, wo man dann halt nicht so direkt ja, nur die goldigen Hemden braucht. Und vor allem sind sie auf die klugen Köpfe aus, was wollen sie. Und es braucht halt immer beides. Es braucht kluge Köpfe und Leute mit goldenen Händen. Und die mit den goldenen Händen gibt's schon. Aber ich finde, da hat man zum Teil ein Anreizsystem, das noch nicht optimal funktioniert, dass dann das Handwerk auch entsprechende attraktive Arbeitsbedingungen vorfällt, zum Beispiel auf der Baustelle. Vielleicht
Was
sind das so einige Ansätze.
siehst du so für Folgen für KMU oder per se für die Wirtschaft, wenn es aufgrund von dem Fachkräftemangel oder wenn die Unternehmen eben keine Leute finden?
Ja, also die Folgen sind natürlich schon klar, dass einerseits ist das für das bestehende Personal sehr anspruchsvoll, wenn man quasi für die Leistungserbringung zu wenig Personal zur Verfügung hätte, macht das natürlich Druck aufs bestehende Personal. Dann wird quasi mehr Leistung zum gleichen Lohn, mehr Leistung in der gleichen Zeit erwartet, oder? Und das ist irgendwann schon ungesund. Und das führt irgendwann zu Drucksituationen, wo, das sieht man auch heute schon natürlich, für die Psyche von den Arbeitnehmenden sich negativ auswirkt. Ja, es ist aber auch natürlich ein Problem für das gesamte Unternehmen an sich, dass sie wissen, dass wenn sie quasi halt eben eine zu dünne Personaldecke haben, gerade wenn es um Schlüsselfunktionen geht, wo existenzieller Art sind, vom Know-how her, dass das natürlich dann auch zu existenziellen Gefahren kann führen fürs Business.
Jetzt abgebrochen aufs einzelnen Unternehmen oder auf die einzelnen Unternehmen, was könnt ihr konkret gegen Fachkräftemangel machen?
Ja, das ist natürlich die absolut entscheidende Frage, weil, also das erste Mal ist wichtig, dass sie sich die stellen. Das ist die erste Massnahme. Und dass sich die Unternehmen die Frage stellen, was können wir gegen Fachkräftemangel machen, das braucht einfach ein Bewusstsein eben, dass jetzt wirklich das nicht einfach kurzfristige Pechsträhnen ist auf dem Arbeitsmarkt in der Rekrutierung, sondern sie müssen sich wirklich bewusst sein, dass das die nächsten 20 bis 40 Jahre wird eine Herausforderung sein für sie. Und wenn das Bewusstsein da ist, wenn man das auch akzeptiert hat, dann sieht man, dass man wirklich muss eine strategische Stoßrichtung definieren über die nächsten paar Jahre, wo heisst eben Sicherung und Weiterentwicklung von der Arbeitgeberattraktivität. Oder? Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Strategien von Unternehmen, unterschiedliche strategische Stoßrichtungen. Es gibt aber selten strategische Stoßrichtungen, wo man einen gesicherten Return on Investment von 20 bis 40 Jahren in Aussicht hat. Von dem her ist das eigentlich noch eine recht gute Ausgangslage, um zu legitimieren in einer Geschäftsleitung, warum dass man jetzt investieren in die Sicherung und Weiterentwicklung von der Arbeitgeberattraktivität und durch das natürlich zwei Wirkungen kann erzielen. Einerseits kann man Wirkung gegen innen erzielen. Es ist nämlich so, dass wenn man dann ein bisschen weniger ungewollte Fluktuation hat, also weniger Mitarbeitende durch das den Arbeitgeber verlassen, dann hat man natürlich auch weniger Bedarf zum Rekrutieren auf dem Arbeitsmarkt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass selbstverständlich ein sehr attraktiver Arbeitgeber dazu führt, dass man auch einfachere Bedingungen hat, um Kandidatinnen und Kandidaten motivieren, im Betrieb zu arbeiten. Man hat natürlich andere Voraussetzungen, zum Videos machen mit Mitarbeitenden, die man da auf TikTok und Insta kann entsprechend platzieren.
Du hast angesprochen, das Thema Arbeitgeberattraktivität, du forschst auch dazu. Vielleicht, dass wir da noch ein bisschen auf das Thema tiefer einsteigen können. Welche Faktoren führen dazu, dass das Unternehmen wirklich auch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird?
Ja. Ja, wir haben so sechs Dimensionen identifiziert, die einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht. Die erste Dimension, das ist so Perspektive, nennen wir die. Das heisst, Mitarbeitende suchen eigentlich berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, auch persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und solche Perspektiven im Rahmen von möglichen fachliche Weiterentwicklungen, wo man ein bisschen mehr Verantwortung kann übernehmen mit der Zeit, das sogenannte Fachlaufbahnen. Aber auch, je nachdem, Entwicklungsperspektiven, so klassische Führungskarriereperspektiven, das wären dann eben die Führungslaufbahnen. Solche Perspektiven, wenn Mitarbeitende überkommen, insbesondere junge, gerade auch Generation Z, junge Leute, dann ist das extrem wichtig, dass man ihnen solche Perspektiven kann bieten. Das ist die erste Dimension. Die zweite Dimension von Arbeitgeberattraktivität, die nennt sich Anwendung, und dort geht es darum, dass man wirklich gemäss seinen Stärken und seinen Leidenschaften quasi kann schaffen im Betrieb und so seine Kompetenzen kann anwenden. Also das heisst, dass man wirklich Kompetenzerlebnis hat und so eigentlich eine höhere Motivation. Na, das ist natürlich nicht zufällig, ob jemand Kompetenzerlebnis hat oder nicht. Da hat die Führung einen schönen Einfluss drauf. Die dritte Dimension, das sind dann Beziehungen. Also das heisst, es ist sehr entscheidend, dass Mitarbeitende einerseits untereinander im Kollegium gute Beziehungen haben und durch das eine gute Arbeitsatmosphäre haben zum Schaffen. Selbstverständlich sind auch Beziehungen zu den Vorgesetzten sehr entscheidend, um können zufrieden zu sein, um können motiviert zu sein und somit auch zu binden im Unternehmen. Es hat eine empirische Evidenz übrigens, dass der allerhäufigste Kündigungsgrund in der Schweiz sind schlechte Beziehungen zu den Vorgesetzten. Ja, da kommen wir schon zu der vierten Dimension. Die heißt Bedingungen. Das ist so ein bisschen der Klassiker, oder? Diese Bedingungen, das sind Arbeitsbedingungen, wo allgemein gefasst werden. Also das sind beispielsweise Bedingungen von der Arbeitsorganisation, von der Arbeitszeit, von der Arbeitszeitmodell, der Flexibilisierung auch von diesen Arbeitszeitmodellen. Das sind aber auch Arbeitsbedingungen, beispielsweise in Bezug auf fairen Lohn. Studien zeigen, dass Mitarbeitende nicht unbedingt immer einen höheren Lohn wollen, sondern dass sie einen fairen Lohn wollen. Das heisst, einen Lohn, der intern gerecht ist. Das heisst, dass Kolleginnen und Kollegen, die die gleiche Leistung erbringen, auch einen gleichen Lohn haben. Und einen Lohn, der auch in einer externe Marktgerechtigkeit entspricht, also das heißt, wo vergleichbare Jobs auf dem Arbeitsmarkt in dieser Branche auch ähnlich entlohnt werden. Und die Lohnfairness wird erwartet. Das sind so Bedingungen. Selbstverständlich gibt es noch Haufen andere Bedingungen, eben so New Work Arbeitsbedingungen etc., wo man muss berücksichtigen. Ja, da kommen wir schon zu der fünften Dimension. Die fünfte Dimension, die wäre Mitwirkung. Das heisst, ja, Mitarbeitende haben wirklich auch ein grosses Autonomiebedürfnis vielfach. Also, die sind nicht einfach total happy, wenn man irgendwelche Aufgaben aufs Auge drückt, sondern die haben eigentlich auch den Fleisch, wenn sie ein bisschen mitreden können, wenn sie ein bisschen ihre Ziele selber formulieren können und dann entsprechend auch können ein bisschen beispielsweise ihre Arbeitsorganisation selber gestalten. Also halt auch mal sagen, wir gehen mal ins Homeoffice etc. Also das Mitwirken bei den vielfältigen, aber auch bei den verschiedensten arbeitsorganisatorischen Entscheid dürfen mitreden, das ist ganz wichtig für Mitarbeitende. Und ja, die sechste Dimension, die nennen wir Interesse. Dort geht es darum, dass wir gemerkt haben, dass Mitarbeitende vor allem den finden, dass sie bei einem attraktiven Arbeitgeber arbeiten, wenn der Arbeitgeber sehr moderne und zukunftsgerichtete Tools braucht, digitale Transformationen umsetzt, wo man effizient kann steigern kann, wo es einem dann noch mehr Blausch macht beim Schaffen, weil man effizienter unterwegs ist und noch wirksamer kann sein. Sind auch Arbeitgeber, wo sehr innovative Leistungen und Produkte insgesamt anbieten und so eigentlich Mitarbeitende, die wirklich stolz sind, dem interessanten Arbeitgeber dürfen zu arbeiten und dann eigentlich auch beobachtet kann werden, dass wenn das der Fall ist, sie ihr gerne ihrem Kollegenkreis dann den Arbeitgeber auch empfehlen. Ja, das sind so die sechs Dimensionen von Arbeitgeberattraktivität. Also zusammengefasst sind es Bedingungen, Interesse, Beziehungen, Perspektive, Anwenden von Kompetenzen und Mitwirkung.
Du hast es angesprochen, die sechs Dimensionen, wo ein Arbeitgeber eben attraktiv macht oder halt eben weniger attraktiv macht. Stehen die Dimensionen alle auf gleicher Stufe? Sind die gleich gewertet oder gibt es da Faktoren, wo ausschlaggebender sind als andere für die Arbeitgeberattraktivität? Oder ist das vielleicht auch von Person zu Person wieder individuell?
Das Letzte. Oder das ist wirklich halt so, wie du jetzt antönst, das ist von Person zu Person sehr unterschiedlich, was für Bedürfnisse das die Person hat. Was man allgemein kann sagen, ist, dass sicher so vier Hauptbedürfnisse Menschen allgemein auszeichnen. Das kann man motivationstheoretisch schon sagen, wenn man mal in die Richtung gewichtet. Oder? Also man weiss beispielsweise, dass Kompetenzerlebnis, Beziehungserlebnis und Autonomieerlebnis, die sind ganz, ganz wichtig für Motivation. Das Kompetenzerlebnis, haben wir vorhin gesagt, ist Kompetenzen anwenden können, Stärken einbringen. Beziehungserlebnis, haben wir vorhin gesagt, auch ist die Dimension Beziehung. Und Das Dritte, die Autonomieerlebnis, das haben wir vorhin gesagt, da geht es auch um Mitwirkung, oder, dass man Handlungsspielräume bekommt. Und man weiss, dass Kompetenz, Autonomie und Beziehung im Sinne von sozialer Eingebundenheit, das ist wirklich, das sind die drei Hauptfaktoren für sogenannte intrinsische Motivation. Also das heisst, Motivation wirklich aus dem Sinnerlebnis heraus beim Schaffen entsteht. Und die drei Erlebnisarten, Autonomieerlebnis, Beziehungserlebnis und Kompetenzerlebnis, sind sogenannte Sinnerlebnisse. Und ja, man ist gut beraten, das Unternehmen gerade diese Sinnerlebnisarten wirklich systematisch zu ermöglichen, den Mitarbeitenden, wenn man will, sie intrinsisch motivieren, somit auch ihnen helfen, ihre Leistung zu steigern, Performance zu stärken und auch selbstverständlich sie wirklich durch die Motivation, durch die Zufriedenheit, die dann entsteht, auch das Unternehmen zu binden.
Siehst du da, oder gibt es da einen Zusammenhang, vielleicht per se bei diesen sechs Dimensionen oder die drei Dimensionen, die du jetzt auch genannt hast, zwischen Arbeitgeberattraktivität und nachher auch Mitarbeiterbindung, wo die Leute das Unternehmen haben?
Ja, aber das ist jetzt ja eigentlich ein Steilpass jetzt, wo du mir da gibst zu dieser Aussage von vorhin. Also, wir haben tatsächlich, festgestellt, dass es das theoretische Konzept, wie ich es vorhin kurz erwähnt habe, von der Selbstbestimmungstheorie von DC Ryan mit diesen Erlebnisarten, Kompetenzerlebnis, Beziehungserlebnis, Autonomieerlebnis, dass das Konzept eigentlich sehr gut bestätigt wird, also dass unsere Faktoren im Modell, die auf die Erlebnisarten einzahlen, die Dimensionen, dass die eigentlich stark korrelieren mit der Mitarbeiterbindung. Oder wir haben in diesen KMU-Studien haben wir eigentlich Arbeitnehmende befragt in Bezug auf Bindung. Haben wir Bindungsindikatoren abgefragt. Das sind vor allem so Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmotivation, Identifikation mit dem Arbeitgeber, aber auch überdurchschnittliches Engagement für den Arbeitgeber. Das sind alles so Indikatoren eigentlich für Mitarbeiterbindung. Dann haben wir die quasi in Beziehung gesetzt zu den Einschätzungen, die sie gemacht haben, zu diesen sechs Dimensionen. Und dann haben wir eigentlich ziemlich viel signifikante Korrelationen können feststellen, Beziehungen, also zwischen Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung. Und wie gesagt, es sind klar dann auch unterschiedlich hohe Korrelationen gewesen, aber das kann auch mit dem Sampling zu tun haben. So in dem Sampling, wo wir dort jetzt hatten, ist beispielsweise jetzt Kompetenzerlebnis hat besonders stark korreliert mit Mitarbeiterbindung. Und das ist eigentlich theoretisch auch recht nachvollziehbar. Aber noch eines, ich wäre jetzt vorsichtig, da irgendwie eine Rangliste und eine Reihenfolge zu entwickeln mit diesen sechs Dimensionen, weil das ist wirklich sehr individuell. Und es ist wichtig, dass man in dem Sinne auch sehr gut hinschaut bei einem Unternehmen, was insgesamt so die Arbeitnehmenden sagen, was Stärken und Entwicklungsfelder sind in diesen sechs Dimensionen vom Unternehmen. Und dann aber auch abteilungs- und teamspezifisch anschaut, was so ein bisschen Stärken und Entwicklungsfelder sind. Und man das so dann eigentlich gesamtunternehmerisch, aber auch abteilungs- und teamspezifisch kann entsprechend wirksame Massnahmen zusammen, sich überlegen, um eben die Arbeitgeberattraktivität weiterzuentwickeln.
Wenn wir jetzt vielleicht mal den Umkehrschluss anschauen, jetzt haben wir über Arbeitgeberattraktivität oder Mitarbeiterbindung geredet, wenn wir es jetzt mal ins Gegenteil kehren, habt ihr, oder hast du auch Ursachen oder häufige Ursachen können identifizieren, Sachen, die immer wieder vorkommen, dass eben schlechte Mitarbeiterbindung bei Unternehmen herrscht oder eben auch Unternehmen als sehr unattraktiv wahrgenommen werden?
Ja, also, ich muss jetzt sagen, in dieser Studie, die wir gemacht haben, haben wir 9 Best Practice KMU untersucht, oder? Und wirklich haben von Erfolgsgeschichten berichten. Ich darf aber wirklich und respektive muss sagen, dass, wenn ich jetzt die rund 150 Teilnehmenden anschaue, aus allen Branchen in dem CAS Change Management, dann quasi ihre Veränderungsfälle im Rahmen von dem CAS begleiten, Ja, da sind das vielfach schon Veränderungsfälle, wo ganz fundamentale Entwicklungsfelder, gerade in Bezug auf die Dimensionen von Arbeitgeberattraktivität beinhalten, oder? Also ein ganz klassisches Entwicklungsfeld, wo man bei vielen Unternehmen noch merkt, ist, dass sie immer noch stark dran sind, also von der Unternehmenskultur, von der Führungskultur her, eine Transformation müssen einzubringen von Command and Control hin zu Question and Trust. Oder? Und das sind Denkmodelle und Denkstrukturen, die natürlich nicht einfach so von heute auf morgen verändert werden können. Man merkt auch, dass die Führungsmythen, wo Manager sozialisiert worden sind die letzten 50 Jahre, dass die ganze dysfunktionale Wirkung haben auf zukunftsfähige Unternehmenskulturen, aber auch Strukturen. Also die Führungsmythen heißen zum Beispiel Heldenmythos, oder? Also man muss immer gewinnen, muss immer alles wissen, darf ja auch keine Fragen stellen, sonst meint man kann einen nicht raus, oder? Darf ja auch keine Angst zeigen, sonst hat man die Sache nicht im Griff, oder? Und darf ja keinen Fehler zugeben, weil da hat man sofort verloren. Also das heißt, alle die Sachen, die eigentlich zukunftsfähige Führung ausmachen, nämlich eben Fragen stellen, zulassen, Vertrauen haben, Schwarmintelligenz, das Potenzial optimal können nutzen von den Leuten, indem dass wir Führer fragen, nicht der Antworten, riesige Kompetenzvermutung leben und das eigentlich wirklich auf Augenhöhe, vertrauensvolle, wertschätzende Beziehungen aufzubauen. Das ist natürlich etwas ganz anderes wie Command and Control. Und wenn man natürlich 30, 40 Jahre lang in einem so ein Command and Control Denkmuster beruflich sozialisiert ist als Manager, ist das gelinde gesagt anspruchsvoll, da den Wandel zu machen. Und eins ist klar, solche Transformationen, die fangen immer und ausschließlich bei sich selber an. Das heisst, wenn man sich selber nicht kann modern führen kann, wenn man sich selber nicht kann, wirklich sehr fundamental verändern, also wenn seine Selbstführung und Selbstveränderungskompetenz tief sind, dann hat man natürlich verloren, wenn man will, andere unterstützen in ihrer Selbstveränderung oder wenn man andere will führen. Das ist dann natürlich nicht glaubwürdig. Also ich glaube schon, dass die berufliche Sozialisation, auch die Sozialisation von der Ausbildung her, wo auch verständlich ist, dass die im eher traditionellen Sinn vom Command and Control passiert ist, weil früher ist die Welt hat noch ein bisschen langsamer gedreht, da hat man eine höhere Planungssicherheit gehabt, da hat man das Zeug können managen, mikromanagen, da hat einer gedacht und die anderen haben gehandelt. Heute ist so komplex, so unsicher, so volatil, dass alle müssen denken und auch alle müssen handeln.
Wenn du jetzt so eine Kultur hast, so eine Command-and-Control-Kultur und du die Erkenntnis auch gehabt hast, oder, dass man es wahrscheinlich als erstes kommt, dass es eine Veränderung braucht, wie könnte das Unternehmen konkret angehen, eben von dieser Command-and-Control-Kultur hin zu dieser ja, Eigenverantwortung-Kultur, wo jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin wirklich auch eingebunden wird in den Entscheidungsprozess? Wie kann man das strategisch angehen, dass das auch funktioniert, nicht, dass man das ja, nach einem halben Jahr oder Jahr wieder abbricht?
Ja, du sprichst den Wechsel an von der Command and Control Paradigmen zu der Question and Trust Paradigmen. Und ich meine, Ansatzpunkt liefert natürlich so ein bisschen ein ganzheitliches Verständnis von Management, wo ja eigentlich immer davon ausgeht, dass man eigentlich drei Funktionen hat im Management. Das eine ist eine sogenannte Orientierungsfunktion. Also das heißt, man muss wirklich in der Lage sein, inspirierende, begeisternde Strategien zu entwickeln, gemeinsam mit den Leuten. Dort fängt es ja schon an. Also es ist nicht so, dass man Strategien entwickelt, einfach im stillen Kämmerlein wie früher und dann staunet man irgendwie, dass die Leute das nicht verstehen. Sondern man muss die Leute möglichst mit einbeziehen in der Strategieentwicklung. Das geht ein bisschen länger, braucht ein bisschen mehr Ressourcen, führt aber zu viel mehr Umsetzungsorientierung und Verständnis natürlich bei den Leuten. Ja, neben dieser Orientierungsfunktion, wo man wirklich einmal recht fundamental Sinn stiften bei den Leuten und wirklich werteorientiert kann, Purpose-driven Organization Pfad fahren, dank dem, dass man Betroffene zu Beteiligten macht, im grossen Stil, ist die zweite Funktion dann natürlich eine Koordinationsfunktion. Also, wenn man dann einmal die Ziele und die Strategie definiert hat und die sinnvollen Ziele und sinnvollen Arbeiter, Aufgaben, Entschuldigung, dann abgebrochen, zusammen mit den Leuten, und wenn dann jeder so weiss, was für einen konkreten Beitrag, dass er kann leisten mit seiner Arbeit zur Erreichung der Teamziele und zum Umsetzen von der Unternehmensstrategie. Wenn also die Orientierungsfunktion in dem Sinne optimal zukunftsfähig erfüllt ist, dann eben geht es zweitens darum, was auch gut zu organisieren, man die Ziele kann erreichen. Es geht um eine Koordinationsfunktion und dort ist klar, das hat natürlich einen extremen Einfluss auf die Kultur, wie du gefragt hast, weil wir natürlich einfach die Entscheidkompetenzen nur zu oberst haben und wir eigentlich nur ausführend tätig sein, also null Autonomie hat, wenn man eigentlich wirklich, statt dass man sie fragt, was erwartet ihr auch von der Führung, nur einfach die Erwartungen an sie deponiert, nur einfach Befehlsausgaben macht, und dann staunet, wenn dann einfach sofort natürlich die Verantwortungsdiffusion nach oben kommt. Also kaum passiert der Fehler, heisst es natürlich, auch der obendrein hat gesagt, ich habe das gemacht, soll das machen. Der sagt, der obendrein hat gesagt, ich soll es machen. Und der ist am Schluss ja, das können wir immer, der Bundesrat schuld. He? Bei allem ist ja der Bundesrat schuld. Also das heisst, ja, man muss halt die Verantwortung an die Front delegieren und zwar konsequent. Und das bedeutet dann Macht abgeben. Und das hat dann mit Kultur zu tun. Also Strukturen bauen bedeutet Kultur ermöglichen. Was meine ich mit dem? Aber wenn man Entscheidkompetenzen an die Front delegiert, dann haben die natürlich Voraussetzungen, um sich entsprechend zu verhalten. Also das heisst, Verhaltensveränderungen im Sinne von dieser Kultur, wie du sie vorhin angetönt hast, in dieser Fehlerkultur, von dieser Lernkultur, von dieser agilen Kultur, von dem zukunftsgerichteten, entwicklungsorientierten, gemeinsam lernenden Kultur, die bedingt natürlich entsprechende Strukturen und Prozesse, die dann solches Verhalten wahrscheinlicher machen. Und manchmal hat man ja das Gefühl, ja, Kultur, das ist nur eine so weiche Geschichte, oder? Es geht nur um Wert und Verhalten. So, bei nichten. Kulturentwicklung ist vor allem Organisation und Strukturentwicklung. Dass man Rahmenbedingungen schafft, Kontextbedingungen schafft, wo dann die Verhaltensweise und die entsprechenden Denkmuster mit der Zeit sich auch ein bisschen automatisch in die richtige Richtung können verändern. Das ist so die eine Möglichkeit, wie man dann die dritte Funktion, neben der Orientierungsfunktion und der Koordinationsfunktion, gibt es nämlich auch die Motivationsfunktion, hey, Kultur. Also wie man die Motivationsfunktion kann erfüllen über entsprechende Strukturen, über Sinn, die Strategien, die Orientierungsfunktionen natürlich auch einen direkten Einfluss auf die Mitarbeitenden, indem dass man eben beispielsweise Coaching als Führungskompetenz nutzt, also eine Haltung nutzt, wo man mit einer ganz fundamentalen Kompetenzvermutung ins Rennen steigt und die Mitarbeitenden eigentlich merken, dass die Führungskraft eigentlich ja, fast ein bisschen mehr ihnen zutraut, als sie sich selber zutrauen. Und das ist ja so ein Entwicklungsmotor, der challenget und wo dazu führt, dass immer mehr Antworten kommen, immer mehr sie sich auch selber zutrauen, dass sie nicht einfach auf Befehlsausgaben warten und auf Antworten warten von der Führung, sondern sich gewöhnt sind, dass sie in erster Linie einfach mal müssen selber Antworten generieren und dürfen selber im Driving Seat sitzen.
Ich glaube, ganz wichtiger Punkt und wahrscheinlich auch etwas, wo vermutlich viele Unternehmer oder Unternehmer wenden, eigenverantwortliche Mitarbeitende, die eben Probleme auch können anpacken und nicht alles müssen rückfragen, wenn rückfragen. Hast du das Gefühl, ist das in der KMU-Welt angekommen, grossflächig, dass es da eine Veränderung braucht in der Kultur oder sind das immer noch nur einfach Einzelfälle, wo die Thematik wirklich auch richtig angehend?
Eben, also ich glaube, das hängt ganz stark von den Menschen ab, oder, wo in denen KMU arbeiten. Oder einerseits von den Menschen, die in der Führung arbeiten. Also wenn das Leute sind, die wachsam sind, wo es ganz wichtig ist, was die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind, wo echte Dialoge führen, das heisst, wo wirklich auch erkundet nach der Bedürfnissen, nach den Wünschen, nach den Ideen der Mitarbeitenden. Wenn das solche Haltungen sind, die das Management prägt, ja, dann ist es eigentlich fast nicht möglich, dass sie die Bedürfnisse und die Wünsche der Mitarbeitenden nicht können. Und sobald sie natürlich die Bedürfnisse und die Wünsche von den Mitarbeitenden können, sobald sie eine höhere persönliche Nähe haben zu den Mitarbeitenden, ihre Stärken können, ihre Leidenschaften können, sind sie natürlich auch in der Lage, dann entsprechend halt die Kompetenzerlebnisse, die Autonomieerlebnisse und die Beziehungserlebnisse für sie zu ermöglichen, oder? Und das gelingt aber nicht einfach über Command and Control, oder? Das gelingt wirklich nur über solche Haltungen, über solche dann auch entsprechende Verhaltensweisen. Und ja, das kommt halt auf jeden einzelnen Menschen an, der dann in diesen Führungspositionen sitzt, was der für Haltungen hat, was der für Eigenschaften hat, was er für Denkmuster hat und Verhaltensweisen. Und dann kommt es selbstverständlich auf die Mitarbeitenden an. Auch dort ist es so, dass nicht jeder Mitarbeiter die absolute Kanone ist in Bezug auf Handlungsspielräume wählen und die dann ausnutzen und einfach wählen selber. Sondern auch dort ist es natürlich so, wie beim Management. Auch die sind natürlich beruflich sozialisiert. Und wenn ihnen 30 Jahre lang immer gesagt worden ist, was sie zu tun haben, dann ist das völlig selbstverständlich, dass das ja auch gut war früher. Da hat man ja performt, da hat man verlässlich und effizient geschafft und hat dürfen auch ein bisschen profitieren davon, dass sich die Welt ein bisschen langsamer dreht hat, oder? Und ja, in dem Sinne ist das schon recht eine Challenge für solche Leute, wenn sie dann plötzlich müssen sich selber Ziel setzen, selber davon entsprechende Weg finden und nicht einfach nur man könnte den Chef fragen, hey, was soll ich jetzt als nächstes machen, oder? Also das ist für beide, für die Mitarbeitenden und für die Führung, ist das eine grosse Challenge und bedingt, dass sie ein bisschen halt eben das, wo man ein bisschen, wie man ein bisschen früher beruflich sozialisiert worden ist, müssen, quasi verändern.
Jetzt haben wir viel über das Thema Unternehmenskultur geredet oder Veränderung, Change auch in der Unternehmenskultur. Du hast vorhin die sechs Dimensionen angesprochen. Ein Teil davon ist definitiv Unternehmenskultur. Was können Unternehmen sonst noch oder wie können Unternehmen das Thema strategisch sonst noch angehen, wenn sie sagen, sie wollen per se einfach ihre Arbeitgeberattraktivität steigern?
Eben, also neben dem kulturellen Aspekt, neben der Motivationsfunktion, hat man eben auch strukturelle, prozessuale Aspekte, also die Koordinationsfunktion, die wir vorhin angetönt haben, also die drei Funktionen vom Management, Motivationsfunktion, Koordinationsfunktion, Orientierungsfunktion. Also die zweite, neben der Kultur und der Motivationsfunktion, die Koordinationsfunktion, ja, die ist natürlich sehr entscheidend, eben, wir müssen Strukturen bauen, die zukunftsfähig sind. Das heißt Strukturen, wo ein bisschen flachere Hierarchien sind, wo man halt auch mal mutig sagt, also gut, im People Management geben wir Ressourcen. Also wir geben Zeit zum Beziehungen gestalten. Und es ist nicht so, dass ein Manager und ein People Manager, der muss nachher nicht Business managen, sondern er darf People managen, er darf wirklich für die Leute da sein. Und der muss nicht mehr noch 700 Kunden betreuen. Der muss nicht mehr 80% Fachspezialist sein und hat dann keine Zeit zum Beziehung gestalten. Und das ist bei Grosskonzernen jetzt immer mehr möglich, bei kleineren und mittleren Unternehmen natürlich hochst anspruchsvoll, weil die haben ja zum Teil einfach so wenig Personal, dass selbstverständlich alle müssen arbeiten und alle müssen Beziehungen gestalten und dort muss man dann schauen, wie man kann Führen und Führungsaufgaben ein bisschen auf verschiedene Schultern verteilen, sodass die Beziehungsarbeit optimal verteilt ist und so auch das Business und Beziehungen optimal miteinander wirken und die Ziele, von denen auch Kleinstunternehmen können erreicht werden.
Hast du da Erfahrungswert oder hast du Erkenntnis gehabt, was für Massnahmen auch am häufigsten getroffen werden, um Mitarbeiterbindung zu stärken? Oder sagst du per se, es muss auf allen Stufen geschaffen werden, dass es am Schluss funktioniert?
Also per se kann man schon sagen, dass in allen diesen sechs Dimensionen muss geschaffen werden. Weil man kann schon sagen, wie ich es vorhin ein bisschen erklärt habe, oder alle sechs Dimensionen sind einfach wirklich ganz fundamental und existenziell für die Arbeitgeberattraktivität. Und von dem her ja, kann man schon sagen, dass wir in unseren, gerade auch in den qualitativen Interviewstudien, eigentlich, ja, man kann sagen, für jede Dimension sehr interessante, bewährte Massnahmen herausfinden können, die KMU umgesetzt haben, um dann in dieser Dimension können, quasi Stärken noch ein bisschen intensiver zu nutzen. Das ist ja übrigens auch Entwicklung von Arbeitgeberattraktivität. Also, es geht ja nicht nur darum, Entwicklungsfelder zu identifizieren und die anzugehen, sondern es geht auch vielfach darum, Stärken zu identifizieren und sich zu überlegen, erstens, mit welchen Massnahmen können wir die Stärken noch ein bisschen systematischer nutzen für die Arbeitgeberattraktivität? Und zweitens, wie können wir die Stärken nutzen, um unsere Entwicklungsfelder anzugehen? Das ist auch noch ein interessanter Gedanke. Also ja, wir können eigentlich jetzt für jede Dimension einen Podcast machen. Das wären sechs. Kannst du so ein bisschen, weißt du, in den nächsten anderthalb Jahren kannst du den Plan machen.
Ich behalte mir es im Hinterkopf, ich komme definitiv wieder
Nein,
zurück.
Spaß beiseite.
Spannend, ja, also ist mega. Ich meine, sind echt interessante Themen, die wirklich auch, glaube ich, für die Unternehmen wichtig sind. Wenn ich jetzt vielleicht noch etwas zum Zeithorizont, und zwar, wenn ich jetzt heute im HR oder in der Geschäftsleitung meine KPIs anschaue, so Fluktuation, vielleicht, wenn man es hat, wenn man es kann benennen, so Mitarbeiterzufriedenheit. Und sehe, schau, die sind einfach irgendwie unterdurchschnittlich, wenn ich in den Markt anschaue. Wie lange brauchen so Veränderungen Zeit, bis du da wirklich auch Ergebnisse spürst?
Also, ich meine, ich kann jetzt natürlich da nicht das Bett die Bosse führen, sagen 3,5 Jahre, oder? Sondern ich kann einfach sagen, grundsätzlich brauchen Zimmer viel länger, als das man meint. Und ein Hauptgrund ist der, den ich beobachtet habe, dass Unternehmensführer, Geschäftsleitungen vielfach im Irrglauben unterliegen, dass man Veränderungen nicht muss ressourcieren. Oder anders gesagt, dass Lernen nicht auch Zeit braucht und Investitionen braucht, und zwar insofern, als dass man muss sogar zum Teil ein bisschen Performance-Rückgang in Kauf nehmen während dem Lern- und Entwicklungsprozess. Zugunsten von einem mittelfristigen starken Anstieg von der Performance. Was meine ich mit dem? Wenn man beispielsweise will, ein bisschen, motivierendere Strukturen generieren, ein bisschen andere Aufgaben für Führung definieren. Man könnte dem auch ein bisschen sagen, ein bisschen flexibler, anpassungsfähigere Organisationsmodelle sich weiterentwickeln. Ja, dann ist es ja klar, dass wenn da plötzlich so ein bisschen Rollen entstehen statt Stellen, dann ist es so, dass man ja, man muss ein bisschen anfangen kennenlernen, was überhaupt Sinn und Zweck ist von diesen Rollen. Und man muss sich ein bisschen eingewöhnen und man muss lernen, man muss lernen, man muss ganz intensiv und viel lernen zusammen. Und das führt schon dazu, dass man hier und da auch etwas ausprobiert, wo dann nicht klappt. Und dass man auch hier und da mal einen Fehler macht und das hat vielleicht hier und da mal Performance auf den ersten Blick ein bisschen weniger hoch sogar ist, wie wenn man es einfach nach dem alten Schema fährt. Und die Investitionen und die Fehlerfreudigkeit, die Experimentierlust, die muss aber da sein, wenn man dann insgesamt mittelfristig, wo man einen ganz tollen Performance-Anstieg dank gesteigerter Motivation profitieren. Also das heisst, vielfach haben so Konzernleitungen, Geschäftsleitungen das Gefühl, ja, so Transformationen machen wir jetzt. Und nebendran muss aber genau gleich das Kerngeschäft weiterlaufen. Das ist einfach noch so ein bisschen zusätzlich. Nebenbei machen wir das auch. Und das ist ein ganz grosser Irrglaube. Solche Transformationen, die gehen nur, indem, dass man immer wieder kleine Erfolgsgeschichten schreibt, die einander erzählt, so Erlebnisse hat, wo dann emotionale Akzeptanz generiert. Rationale Akzeptanz generieren ist nicht so schwer. He? Auch das ist zwar nicht immer gut gemacht, aber die kann man vielfach so mit PowerPoint-Karaoke, kann man ein bisschen ZDF machen, Zahlen, Daten, Fakten, oder? Und dann kann man das irgendwann schon logisch erklären, warum das jetzt die Veränderung nötig ist. Aber wegen dem passiert dann gleich nichts. Weil dann laufen die raus aus diesen Sitzungen und schon beim Rauslaufen tun sie nicht und denken, ja, was habe ich jetzt da schon wieder ja gesagt, eigentlich geht das gar nicht und ich glaube, ich mache das gleich wieder so wie bisher. Also das heisst, sie geht sofort wieder ein bisschen in die alten Denkmuster zurück nach diesen Workshops und darum ist es ganz wichtig, dass auch die emotionale Akzeptanz generiert wird, neben der rationalen. Die emotionale Akzeptanz, die dann dazu führt, dass sie das Alte loslassen. Die passiert nur über coole Storys, die man erzählt, coole Herzensgeschichten, nicht PowerPoint, coole Erlebnisse, die wir ihnen ermöglichen. Sinnerlebnis, wie wir sie vorhin eigentlich definiert haben miteinander. Und mit dem Erleben kommt mit der Zeit dann auch das Loslassen. Und sind wir ehrlich, das ist dann halt ein bisschen eine andere Geschichte, auch von der Zeitdauer, wenn wir so miteinander in kleinen inkrementellen Lernschritt, wo dann immer mehr sich ausweitet, vorgeht. Das ist ein etwas anderes, als wenn man einfach sagt, Quarters, 8 Steps, Tag in 8 Monaten ist die Transformation durchgetätscht und wir brauchen eine Führungskoalition und das einfach entsprechend einführen. In dem Sinne reden wir dann von einem emergenten Wandel, wo man es wachsen lässt, indem dass man sehr intensiv eben experimentiert, sehr intensiv iterative Lernzyklen miteinander lernt und so am Schluss sehr konsequent Betroffene zu Beteiligten macht. Und solche Veränderungsprozesse, die dauern immer viel länger, als das wir ursprünglich planen.
Ich meine, das sind fundamentale Änderungen in einer Unternehmenskultur. Kannst du das als Unternehmen, als KMU überhaupt selber bewältigen oder würdest du ohnehin allen Unternehmen, die das angehen wollen, empfehlen, dass sie sich da professionelle Unterstützung in welcher Form auch immer holen?
Ja, auch da kommt es natürlich wieder darauf an, was die Ausgangslage ist. Also es gibt natürlich schon Haufen Managerinnen und Manager, die sich in den letzten Jahren intensiv mit diesen Fragen von Organisationsentwicklung, Change Management, Coaching als Führungskompetenz, Leadership eigentlich auseinandergesetzt haben. Wir haben an der Hochschule für Wirtschaft in Luzern, im Departement Wirtschaft, haben wir sehr viele Führungsweiterbildungen, auch beispielsweise Creative Leadership-Weiterbildung, beispielsweise Mediations-Weiterbildungen, aber auch Leadership-Weiterbildungen bis hin zum MBA Luzern oder auch zum Executive MBA, wo natürlich seit Jahren absolut der neueste Forschungsstand in Bezug auf Arbeitgeberattraktivität, in Bezug auf wirksam führen, aber auch natürlich eben in Bezug auf wirksam motivieren, in diesen Managerinnen und Manager mitgeben. Also das heisst, wir haben dank auch Weiterbildungen an Hochschulen natürlich schon einen gewissen Kompetenzstand im Management und wir erfreut auch dürfen feststellen. Und ja, es gibt aber natürlich auch andere Situationen, wo es vielleicht Menschen gibt, Führungspositionen, wo jetzt halt quasi noch nicht so weit sind in ihren Kompetenzen, was dem Anspruch kann genügen, wo du jetzt vorhin angetönt hast, Raphael, nämlich eben, dass man muss ja natürlich so eine Transformation von Strukturen, von Strategien, aber auch von entsprechenden Kulturen, dass man die muss optimalst begleiten, optimalst eigentlich alle Potenziale im Unternehmen nutzen. Für das, also wirklich coachen. Und ja, das ist klar, das braucht Organisationsentwicklungskompetenz, es braucht Change Management Kompetenz, durch Coaching als Führungskompetenz.
Bevor dass wir nachher richtig Abschluss kommen vom heutigen Podcast, vielleicht noch so ein kleiner kurzer Blick auch in die Zukunft. Was hast du das Gefühl, welche Trends und Entwicklungen wird sich in diesem Bereich die nächsten Jahre noch weiterentwickeln?
Ja, also ich glaube, wir sind eigentlich jetzt während dem ganzen Podcast sind wir eigentlich in dieser Trenddarstellung. Oder also es wird sich wirklich in der Orientierungsfunktion, in der Strategieentwicklung, wird es so sein, dass das kürzere Zyklen sind, dass da viel mehr auch mit den Mitarbeitenden zusammen die Strategien entwickelt werden, dass während der Strategieentwicklung schon umgesetzt wird, in diesen kleinen iterativen Lernzyklen, wo man dann die kleinen Erfolgsgeschichten baut. Es wird aber auch so sein, dass weiterhin wird müssen mittelfristig auf Basis von einer guten Marktanalyse und von einer guten internen Ressourcenanalyse nochmal ein bisschen das Big Picture konstruiert und konzipiert werden. Das ist ja auch klar. Das ist ja wegen dem nicht mehr wert, sondern es muss einfach ergänzt werden durch dann die zukünftigen agilen Vorgehensweisen, um das Potenzial der Mitarbeitenden optimal zu nutzen, auch schon in der Strategieentwicklung. Denn in der Koordinationsfunktion ist klar, dort wird die sogenannte Beidhändigkeit notwendig sein. Was meint man mit dem? Man redet da von eigentlich struktureller und organisationaler Ambidextrie, Beidhändigkeit. Das heißt, es wird weiterhin bewährte Organisations- und Führungsstrukturen brauchen und Prozess in Bereich, wo eher ein bisschen Volumen generiert, verlässlich. Zum Beispiel muss man nicht davon ein Callcenter in eine Scrum-Organisation, in eine selbstorganisierte umwandeln. Das wäre ja vollkommen dysfunktional, oder? Was aber Sinn macht, ist neben diesen bewährten Strukturen dort, wo es vor allem Forschungs- und Innovationsbedarf gibt, wo man sehr agil und anpassungsfähig muss sein, dort muss man dann halt auch entsprechend flexible und anpassungsfähige Strukturen und Prozesse generieren und bauen und designen. Und insbesondere das Aufbauen auf eine entsprechende, halt auch zukunftsorientierte, veränderungsorientierte Haltung und einem beispielsweise sogenannten agilen Mindset. Und beides, also so ein bisschen die Netzwerkstruktur, wo das Agile gibt, mit ganz flachen Hierarchien, und auf der anderen Seite die hierarchische Struktur mit dem verlässlichen und effizienten, von auch gewissen Aufgabenbereichen, wo das Sinn macht, beides muss in Zukunft sich optimal ergänzen. Also, weder das Extrem vom Bewahren von der Hierarchie, noch das Extrem vom Gießkannenmässig da agilisieren wird funktional sein in Zukunft, sondern es muss eine optimale Verbindung von beidem sein. Also, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und in der dritten Funktion, in der Motivationsfunktion, haben wir vorhin schon viel diskutiert. Eben dort wird es wirklich darum gehen, dass man so ein bisschen von dem Paradigma her wegkommt, Command and Control hin zu Question and Trust.
Sehr schön. Du hast einleitend angesprochen. Du begleitest als Dozent aus CS Fachkräftesicherung an der Haslu. Was sind da so die wichtigsten Inhalte?
Ja, also es ist so, dass das CAS jetzt ganz neu entwickelt worden ist, aufgrund von all diesen Bedürfnissen, die wir jetzt in diesen Studien in den letzten 5, 6 Jahren haben dürfen kennenlernen, was eben Arbeitgeberattraktivität anbelangt. Und aufgrund von dem haben wir dann eigentlich gerade alle die KMU-Bedürfnisse genommen, haben ja dann die gemäss der Studie und der theoretischen Fundierung in die 6 Dimensionen von Arbeitgeberattraktivität hineingegossen und haben jetzt eigentlich das CAS genau entlang diesen 6 Dimensionen auch aufgebaut. Also es wird zuerst einen Essentials-Teil geben, wo die Teilnehmenden werden können profitieren von einem Online-Tool, wo sie können dann, wie wir das mit dem KGL im Kanton Luzern gemacht haben, mit der KMU, dass sie dann können ihren Betrieb wirklich diagnostizieren in Bezug auf die Arbeitgeberattraktivität in diesen 6 Dimensionen. Sie werden per Link können so das Tool dann nutzen und werden dann eigentlich können in der Geschäftsleitung die Ergebnisse präsentieren. Und das Idealziel wäre eigentlich, dass sie das machen, bevor sie am ersten Tag vom CAS kommen. Das ist so ein bisschen die grosse Ambition, die wir haben. Ich weiss, das ist jetzt gerade ein bisschen viel und da werden wir dann sehr flexibel sein, je nach Situation. Aber man findet halt schon, wenn man dann schon ein bisschen weiss, wie die Ist-Situation ist und schon mal so ein Tool ein bisschen hat dürfen anwenden vor dem Weiterbildungsstart, dann hat man ganz andere Möglichkeiten auch zu profitieren von dem CAS. Nachher daneben werden die in diesen 6 Dimensionen werden wir schaffen. Neueste Forschungsstand zu jeder Dimension aufzeigen, den Teilnehmenden und vor allem auch mit sehr vielen Praxisreferierenden schaffen. Also wir haben alle mit denen KMUs, die wir Interviews geführt haben, Best Practice Interviews geführt haben, aber auch mit Grosskonzernen, wo wir Alumnis haben von Weiterbildungen, vom Executive MBA, aber auch von der CS. Die haben sich zur Verfügung gestellt, so ein bisschen ihre bewährten Instrumente und Methoden zur Sicherung und Weiterentwicklung von der Arbeitgeberattraktivität eigentlich zu teilen mit den Teilnehmenden vom CAS. Und so ist dann eigentlich jedes Modul so jeweils diesen Dimensionen von Arbeitgeberattraktivität ist mit einem oder zwei Praxisreferierenden dann bestückt. Sei das Pilatus Flugzeugwerk, sei das Suva, sei das Roche, sei das Grütter AG, Heizung, Sanitär, sei das Hotel Montana, sei das auch Druckereien oder Industriebetriebe, wo wir haben dürfen gewinnen für das.
Klingt mega spannend, so ein bisschen, wenn man den Abschluss nachher von diesen Studierenden oder Teilnehmer von dem Weiterbildungsprogramm
Ja.
anschauen? Was sind so die Fähigkeiten, die du am Schluss mitnimmst? Oder was
Ja,
kannst du nachher dann in der
genau.
Praxis umsetzen von dieser
Ja,
Weiterbildung?
also wenn man der sich eigentlich, wenn man sich deren Herausforderung stellt, dass man wirklich einen CAS besuchen will, der jetzt eben das erste Mal im Herbst das Jahr startet. Die erste Informationsveranstaltung ist übrigens am 1. April. Und es gibt eine CAS-Webseite. Kann man googlen, einfach mit Stichwort Fachkräftesicherung HSLU, CAS. Also die Fähigkeiten, die jemand hat, der sich deren Herausforderung stellt, eben wirklich müssen auch etwas machen, oder? Also, es ist klar, wenn man den CAS besucht, dann kann man nicht einfach konsumieren, sondern dann muss man in den Leistungsnachweis, muss man wirklich produzieren, auch selber. Und man muss wirklich die Diagnose machen im Betrieb, man muss mit der Geschäftsleitung oder mit der Abteilungsleitung zusammen schaffen und die Entwicklung von der Arbeitgeberattraktivität muss man angehen, man muss die Methoden, die Instrumente, die man lernt im CS, direkt im Betrieb ausprobieren und das sind dann auch die Leistungsnachweise. Es gibt keine Prüfungen oder irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten, die man schreibt, sondern es sind Leistungsnachweise, wo man dann die Erfolgsgeschichten, die Learnings daraus, aus dem Ausprobieren von diesen Tools zur Steigerung von der Arbeitgeberattraktivität im eigenen Betrieb kann reflektieren und abbilden. Auch hoffentlich die Misserfolgsgeschichte und was man gelernt hat, darauf kann man abbilden. Das sind die Leistungsnachweise, die nachher dazu führt, dass man die Fähigkeit hat, ganz konkret ins Tun zu kommen und ganz konkrete Wirkungen zu erzielen in seinem Betrieb, in Bezug eben auf die Steigerung von der Arbeitgeberattraktivität und somit auch Förderung von der Mitarbeiterbindung und vom Rekrutierungserfolg.
Für wer konkret ist die Weiterbildung besonders geeignet?
Ja, also wir wenden uns natürlich grundsätzlich an alle Menschen in Betrieb, in KMUs, aber auch in Grossbetrieb, die eine Leidenschaft haben und ein Interesse haben und auch die Stärken dann mitbringen, um ihren Betrieb im Rahmen von seiner Arbeitgeberattraktivität zu unterstützen, die mitzuentwickeln. Also das heißt, je nach Organisationsstruktur und Kultur können das auch irgendwelche Fachspezialisten sein, die da wirklich Leidenschaft haben. Es sind sicher auch Leute aus dem Personalmanagement, wenn es ein bisschen grössere Firmen sind, aus dem HR. Es sind sicher auch Führungskader, Linienführungskader, wo entsprechend wollen, ihr Wissen, wie sie ihre Abteilung oder ihren Bereich oder ihre gesamte Unternehmung können wirklich wirksam weiterentwickeln in der Arbeitgeberattraktivität. Es sind aber auch Leute aus Verbänden und vielleicht auch Beratungsunternehmen, wo vielleicht dann Verbände wollen ihre Mitgliedsfirmen unterstützen bei dem Thema oder Beratungsunternehmen, wo dann wollen quasi ihr Know-how anreichern mit den modernen Methoden und Instrumenten, inklusive eben solchen Online-Tools, die sie dann selbstverständlich auch können ja nutzen, um in ihren quasi Kunden so einen Mehrwert zu generieren.
Sehr schön. Ich glaube, nein, nicht nur ich glaube, wir werden den Link zur Webseite auf der HSLU auch hier in den Shownotes oder in der Beschreibung verlinken. Wenn jetzt Leute mit dir in Kontakt treten, irgendwie noch Fragen dazu haben oder mehr über deine Arbeit, über deine Forschung erfahren, auf welchen Plattformen bist du anzutreffen oder
Es
wo
gibt
kann man
einfach einen
mehr?
Weg, peter.den at hslu.ch. Das ist der Weg und ich freue mich auf Kontaktaufnahme.
Perfekt, werden wir auch unten noch einmal verlinken, dass wir die E-Mail-Adresse zu dir ganz schnell finden. Ja, und damit wären wir am Schluss vom Podcast. Wie immer, das letzte Wort gehört dir, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was möchtest du ihnen noch mit auf den Weg geben?
Ja, danke vielmals, Raphael Egli, für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben miteinander und auch dank deiner spannenden Frage, Raffi, haben wir können herausfinden, dass am Schluss wirklich Unternehmertum, menschenorientiert, die Führung einfach allgemein Menschenorientierung extrem wichtig ist in Zukunft, weil man ja vielfach gemerkt hat, dass wenn man will, Mitarbeitende rekrutieren mit Anforderungsprofil, dann kommen plötzlich nicht Mitarbeitende, sondern Menschen. Und ja, das führt dazu, dass wir dann natürlich in allen diesen Unterschied von diesen Menschen gerecht werden. Und ja, wir können ja das. Es gibt Menschen, die erhellen den Raum, wenn sie reinkommen. Und es gibt Menschen, die erhellen den Raum, wenn sie rausgehen. Und das sind einfach Rahmenbedingungen, die halt einfach da sind und wo wir immer wieder müssen Kraft tanken und immer wieder müssen gute persönliche Nähe schaffen zu ganz vielen Leuten, um so Ressourcen überzukommen, auch über Beziehungen, um mit allen diesen Menschen können für sie und mit ihnen die, ja, betrieblichen Ziele zu erreichen.
Sehr schön. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort für den Podcast gewesen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Bist du da dabei gewesen, lieber Peter? Und ich
Dankeschön.
glaube, du hast wirklich richtig wertvolle Inputs geliefert. Du hast gesagt, einleitend, dem Fachkräftemangel wird uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch weiter begleiten. Und ich glaube, inzwischen sollte das letzte Unternehmen auch begriffen haben. Oder hoffentlich begriffen hat, dass man sich dem Thema sollte widmen, damit man eben auch super aufgestellt ist für die Zukunft. Und du hast da wirklich ganz coole und wichtige und wertvolle Inputs gebracht. Und ja, hoffentlich ist dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, genauso gegangen. Hoffentlich hast du auch genauso viel können mitnehmen aus dem Podcast wie ich. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du bis jetzt da dabei geblieben bist. Falls dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn du den Podcast abonnieren würdest und auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und tschüss.